Perspektiven. Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.
Hey, hallo. Hallo.
Hi.
Ich bin Birgit.
Benni.
Hi.
Hi.
Hallo.
Claudia. Ich bin Birgit. Hallo. Erkennt ihr euer Wasser allein vom Geschmackstest?
Ich hab's noch nie probiert. Müsste man mal probieren.
Ob man einen Geschmackstest hat? Ja, genau. Die Flasche habe ich hier schon getrickst. Ja. Beim Kollegen ausgeborgt. Weil lautes mögen die meisten Leute nicht in Interviewsituationen, weil du dann den Britzel im Hals hast.
Klar.
Deswegen habt ihr gutes norddeutsches
Perle.
Sehr gut.
Genau.
Rohrperle.
Hahnwasser bekommen.
Super.
Hallo, ich bin Birgit Langhammer. Auf der Suche nach Menschen mit Ideen rede ich heute mit einem Profi. Benni Adrion war früher Fußballer beim FC St. Pauli. Sein aktueller Verein heißt Viva Con Agua. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und in diesem Team spielt Benni jetzt seit 14 Jahren eine wichtige Rolle. Er ist einer der Gründer und sammelt fleißig Spenden. Denn gerne verbindet er bei den Aktionen auch Spaß mit Sinnvollem. Zum Beispiel die Sofakonzerte zum Weltwassertag im März. Das macht dann nicht nur gute Laune, sondern auch jede Menge Arbeit. Und wie man dieses Ziel über so viele Jahre verfolgen kann, ohne dabei den Spaß zu verlieren, das will ich in der nächsten halben Stunde herausfinden. Und deshalb müssen wir erstmal zurück auf Los. Und es ging alles los in einem Trainingslager Anfang 2005 von dem FC St. Pauli auf Kuba. Benjamin Adrion, Benni war als Mittelfeldspieler mit dabei. Was ist dir da damals aufgefallen und was ist dir missfallen?
Mir ist vor allem aufgefallen nach diesem Trainingslager auf Kuba, was für eine unglaubliche Möglichkeit wir haben, mit diesem Fußballverein, mit diesem Umfeld, mit dieser Stadt etwas Positives zu bewegen. Also das war eigentlich viel mehr die Initialzündung als jetzt irgendein Moment der Armut auf Kuba. Es war viel mehr der unglaubliche Überschuss, in dem wir hier leben und die Möglichkeit, diesen konstruktiv zu mobilisieren und uns gemeinsam für eine gute Sache einzusetzen. Das war damals der Start von Viva Con Agua, eben kurz nach diesem Trainingslager und glücklicherweise ja dann eben von Anfang an auch unterstützt von der Mannschaft, von dem Verein und von den Fans des FC St. Pauli. Und das war unsere perfekte Ausgangssituation, um uns eben von dort aus für sauberes Wasser weltweit einzusetzen.
Korrigier mich, bei einem Trainingslager mit vielen jungen Sportlern, denke ich, da geht es um Spaß, gerade auf so einer tollen Insel wie Kuba. Es muss dir ja dann doch aufgefallen sein, bei denen läuft was falsch.
Naja, so im Trainingslager geht es mal in allererster Linie darum zu trainieren. Natürlich hatten wir da die Möglichkeit auch, die Insel uns anzugucken, ein bisschen zu erfahren, wie sind die Lebensumstände vor Ort. Und ich denke, jeder, der mal in einem ähnlichen Land gewesen ist, ob in der Karibik oder auch in Süd- oder Mittelamerika, in Afrika, Asien, der weiß, dass die Situation vor Ort eine andere ist wie hier, dass wir hier gesegnet sind mit dem perfekten Leitungswasser, dass wir hier aus dem Hahn trinken können und dass es eben bei weitem nicht überall so die Situation ist, dass wir da in einem absoluten Luxus letztendlich genießen können hier auch in Deutschland. Und so ist es eben auch in Kuba so, dass die Wasserversorgung nicht immer so unproblematisch ist, wie wir es hier kennen.
Und trotzdem fallen solche Sachen auf, mir vielleicht auch. Und trotzdem habe ich aber nicht Viva Con Agua gegründet. Warst du immer schon ein engagierter Typ?
Geht so. Also ich war jetzt vorher nicht so bekannt durch die ganz großen Initiativen, die ich schon auch im Vorfeld gegründet habe oder ähnliches. Es ist schon so, dass es mit Viva Con Agua dann zum ersten Mal so in so eine Richtung auch konkreter wurde. Es war schon immer so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte von klein auf, die Welt so wie sie ist, so kann sie nicht bleiben. Also sehr früh irgendwie die Idee hatte, etwas zu tun, was nachhaltig ist, was pro Leben ist, was pro Erde ist und pro Menschen und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was schon immer für mich klar war. Das will ich machen mit meinem Leben. Ich will nicht nur irgendwie ein Rädchen im System sein, das irgendwelchen Leuten dient, die da komische Motivationen mitverfolgen. Und deswegen war Viva Con Agua eigentlich dann der konkrete Ausdruck, als die Möglichkeit dann auch da war.
Du hast schon gesagt, da haben ganz viele mitgeholfen. Also ich stelle mir vor, du bist zurückgekommen, hattest die Idee, da müsste man noch was reißen können, da müsste man noch was bewegen können.
Und dann,
weiter.
Ja, genau, ja. Das haben wir uns damals auch gefragt. Ja, so und jetzt. Tolle Idee, aber was machen wir jetzt damit? Es war auch eine Phase, als ich gerade mal ein Dreivierteljahr in Hamburg. Das heißt, ich hatte noch nicht selber das riesengroße Netzwerk oder so. Ich kam ja dann aus Stuttgart über Braunschweig zum FC St. Pauli und Wir hatten damals, dadurch, dass es eben noch nicht so ein großes Netzwerk gegeben hat zu dem Zeitpunkt, war unsere Idee damals einfach genau damit auch rauszugehen, den Leuten mitzuteilen, wie Wochenacker versteht sich als diese offene Plattform, ist gedacht als offenes Netzwerk. Das allererste Konzert, das Wochenacker gemacht hat, hat in der Schweiz stattgefunden, weil ein Schweizer Fußballfan, Remo Can, ein Fan vom FC St. Pauli, eben gesehen hat, dass aus der Mannschaft so eine Initiative erwächst und dann gesagt hat, super, damit kann ich mich identifizieren. Ich trage auch einen kleinen Beitrag dazu bei und mache ein Konzert, ein Hardcore-Konzert mit seiner Band Mostly Harmless. Ja, ich glaube, die gibt's heute nicht mehr, glaube ich. Aber bei dem Namen Mostly Harmless bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich damals nicht Zeit hatte, nach Luzern zu fahren. Aber das war für uns gleich so ein Proof of Concept, zu sehen, es kommen wirklich Leute, die von außen Dinge beisteuern, die Hebammen aus dem UKE, die 5 Euro pro Wassergeburt spenden, die Schulen, die Spendenläufe machen, die Künstler Bela B. erzählt heute noch, wie er sein erstes Solokonzert für Viva Con Agua gemacht hat und keiner war da, weil wir es einfach irgendwie gar nicht mitbekommen haben, so richtig. Er hat alle Erlöse gespendet und wir haben leider verpasst, dann an dem Abend die Spenden entgegenzunehmen. Also, das waren auch ein paar lustige Geschichten und am Ende des Tages war es aber eben wirklich so, die Menschen haben diese Plattform gefüllt, viele, viele, viele Einzelpersonen haben diese Plattform gefüllt und das ist noch heute so, dass Viva Con Agua ein Ergebnis ist, von das auf so vielen Schultern getragen wird und da kann sich jetzt nicht einer mit den Federn schmücken, dass Viva Con Agua sich so toll entwickelt hat, sondern das ist wirklich ein Ergebnis von Synergien, von Kooperationen, von Netzwerken und deswegen ist es auch so vielfältig und wundervoll.
Seit damals ist Viva Con Agua immer größer geworden. Heute gibt es über 10.000 ehrenamtliche Supporter, also Leute, die mit anpacken. Zum Beispiel auch rund um den Weltwassertag am 22. März. Eine Woche vorher gibt es dann eine neue Runde Sofakonzerte. Das heißt, 80 Wohnzimmer-Gigs mit über 100 Musikern, die dafür auch keine Gage und auch keinen Eintritt nehmen. Das Ziel ist es am Ende, 50.000 Euro einzusammeln, um davon dann 5 neue Brunnen in Äthiopien zu bauen. So erklärt es Claudia Gerstorf, sie ist die Pressesprecherin von Viva Con Agua.
Das ist genau der All-Profit-Gedanke bei uns. Also wir gehen ja nicht durch die Welt mit einem erhobenen Zeigefinger und dem Klingelbeutel, bitte helft uns, sondern wir versuchen immer Mechanismen und Aktionen zu finden, von denen alle profitieren. Ob das jetzt der Begünstigte im Projekt in Äthiopien ist oder der Wohnzimmerbesitzer in Hamburg. Alle haben Spaß, alle haben was davon und können sich weiterentwickeln. Das ist das Spannende der Musiker genauso. Natürlich wird ein Newcomer dann plötzlich bekannter, wenn er in unser Netzwerk kommt, aber tatsächlich aus eigener Initiative und mit eigener Energie.
Und weil man auch Bock drauf haben muss. Jetzt haben wir in diesem Podcast schon viele Menschen mit Ideen vorgestellt und die meisten sind noch eher so am Anfang ihrer Idee oder haben jetzt schon gegründet oder finden sich dann noch in ihrer Rolle zurecht. Benny, bei dir sind es jetzt 14 Jahre, deswegen bist du als Gast heute auch so spannend, weil die Frage ist, wie hält man denn so eine Motivation so lange aufrecht?
Da fühlt man sich jetzt schon langsam ganz alt, wenn man sich vor Augen führt, wie lange wir das schon machen. Das Schöne an Viva Con Agua natürlich am Ende des Tages ist die Tatsache, dass wir immer etwas tun, wo wir das Gefühl haben, es macht Sinn. Es macht nicht den Geldbeutel möglichst schnell auf groß. Es ist nicht etwas, wo man irgendeine besondere Karriereleiter verfolgt oder sonst irgendwas. Aber es ist etwas, was wir gemeinsam mit netten Menschen machen, was wir mit sehr, sehr guten Freunden machen, mit vielen Menschen, die auch in unserem Team seit vielen Jahren dabei sind. Im Kern ein Team, das von Menschen, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin. Wir machen das alles für sauberes Trinkwasser. Wir sind unser letztendlich eigener Chef, haben die Möglichkeit, unsere eigenen Ideen auch umzusetzen. Da sind so viele tolle Aspekte dabei, die glaube ich, einfach das Zeug dazu haben, einen Traumberuf irgendwo zu definieren. Und gleichzeitig auch ein anderes Learning über die letzten 14 Jahre für mich, das relativ wichtiges Erkenntnis dann irgendwann gewesen, sagen so, hey, eine wirkliche Qualität in Dingen, die kommt einfach erst mit einer gewissen Zeit. Und heutzutage sind alles schnelllebig und kommt die eine Idee, kommt die nächste Idee, dann mache ich mal das ein bisschen, mache ich wieder das nächste. Es ist ja auch okay, nur bei mir ist jetzt bei Viva Con Agua die große Erkenntnis zu sagen, hey, wenn man über einen längeren Zeitpunkt etwas dranbleibt und es liebevoll aufbaut und immer wieder pflegt und wirklich dabei bleibt, dann kommen auch irgendwann noch so tiefere Qualitäten, die man gar nicht geahnt hat. Und deswegen genießen wir das total.
Und ich kann da aus Angestelltenperspektive noch was ergänzen. Normalerweise ist ja Benny El Capo, könnte man denken, auf Spanisch mein Boss. Aber in der Realität ist es tatsächlich so, dass ich seit 5 Jahren ihn eher als Mentor, als Trainer, als jemanden wahrnehme, der tatsächlich Potenziale heben möchte, und das zieht sich durch die gesamte Organisation. Das ist eine ganz andere Arbeitskultur. Wir haben auch Vertrauensarbeitszeiten und es gibt keine künstlichen Hierarchien, wie man manchmal vermuten könnte. Gerade auch im sozialen Sektor ist es ja auch personell nicht so leicht.
Was hast du vorher gemacht, Claudia?
Ich habe vorher für Ärzte ohne Grenzen, Oxfam und auf Haiti gearbeitet, auch im Sektor der Entwicklungszusammenarbeit, und wollte vor Viva Con Agua hinschmeißen. Also ich hatte keinen Bock mehr auf die Mitleidsindustrie. Ich habe tatsächlich auch an mir beobachtet, dass ich eine positive Kommunikation brauche. Ich brauche Inspiration und ganz viel positive, mutmachende Geschichten, die ich auch erzählen kann als Pressefrau, und nicht dieses kleine schwarze Wesen auf dem afrikanischen Kontinent, was wir immer noch in den Bildern überall lancieren, um Spenden zu sammeln. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, finde ich.
Seit es Viva Con Agua gibt, haben sie schon 10 Millionen Euro eingesammelt und damit über 3 Millionen Menschen weltweit unterstützt. Irre, oder? Der Verein baut Brunnen in der ganzen Welt, nicht selber, sondern dann mit Partnern vor Ort, in Äthiopien, Ruanda, Uganda oder auch im Sudan. Benny ist also ganz schön viel unterwegs in der Welt, um zu sehen, was aus den Projekten wird und um auch andere Menschen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Sport zu motivieren. Das kostet Zeit und Geld, und darüber reden wir jetzt in unserem Podcast. Benny, wenn wir jetzt hören, ihr seid viele, dann heißt es aber ja auch, und auch für dich persönlich, auch ihr zahlt euch Gehälter aus. Wie kommt ihr da drauf, was dann ein gutes Gehalt wäre, was zu viel, vielleicht zu wenig ist? Gibt es da eine Debatte?
Ja, es gibt die Debatte gibt's, oder die Auseinandersetzung, die Frage einfach auch, was sind da die richtigen Rahmen? Jetzt muss man mal gucken, wo kommen wir her? Natürlich, die ersten Jahre war das vollständig ehrenamtlich. Ich glaube, gab so nach 3, 4 Jahren mal so eine Schwelle, wo klar war, entweder kommt jetzt die Privatinsolvenz der Menschen, die sich jeden Tag eigentlich ehrenamtlich dafür einsetzen, oder Viva Con Agua kann anfangen, die ersten Aufwandsentschädigungen zu bezahlen. Das war so ein kritischer Moment auch. Das hat damals geklappt, auch weil wir Unterstützer hatten, die gesagt haben, wir wollen genau dafür euch jetzt auf die nächste Schwelle da helfen. Und naja, und dann haben sich so langsam Gehälter entwickelt. Es gibt da ein transparentes Gehaltsmodell, was man auch einsehen kann, wenn man sich dafür interessiert. Und wir rangieren damit unterhalb dessen, was in der Branche der NGOs noch immer, ich sag mal, Usus ist.
Lass uns noch mal ganz kurz beim Thema Geld bleiben, weil ihr habt schon echt viel Geld gesammelt und damit ja auch wirklich viele Projekte angeschoben. Wie ist das für dich? Hast du da manchmal trotzdem auch wie so ein Supermanager den Druck, die Verantwortung?
Ja, es bleibt nicht aus, auf jeden Fall. Also nicht jetzt so, dass ich das Gefühl habe, so Gott, oh Gott, wie schlimm ist das alles und das so negativer Stress ist oder so. Gleichzeitig aber schon jetzt auch ein Projekt, über das ich heute noch gar nicht so viel reden darf, sondern wir erst mit am 19. Juli damit rausgehen werden. Etwas, was so ein bisschen, ja, das nächste große Ding bei Viva Con Agua, und momentan sind wir dabei, das so final einzutüten. Bevor wir dann auch richtig drüber sprechen können. Und das ist dann schon so, dass das ist dann schon auch Druck. So. Also es ist dann schon so, das muss jetzt klappen. Es darf nicht schief gehen. Ja, also das ist auch einfach dieser bisschen der Sportler in mir, der Spieler in mir, der sportliche Ehrgeiz, der da auch durchkommt. Und es ist so ein bisschen so, wer nichts riskiert, der nichts gewinnt. Wir fahren da keine großen Risiken. Aber man muss auch irgendwann mal sagen, ich setze jetzt mal was auf die Karte. Jetzt muss sozusagen der nächste Schritt kommen, und dann wollen wir ihn auch tun. Und dann gibt's so einen Moment, wo du, was weiß ich, von der Klippe da runterspringst, bevor du merkst, dass deine Tragflügel tatsächlich dich auch tragen und du fliegen kannst, vergeht dann halt mal kurz so ein Moment im freien Fall, ja. Und das muss man auch aushalten können, um die nächsten Höhen dann wieder zu erklimmen oder so ähnlich, ja, mal metaphorisch gesprochen.
Das zieht sich auch durch. Also wir haben ganz klare Ziele jedes Jahr in unserer Strukturphase im Herbst und Frühjahr. Legen wir klare Zahlen Zahlen fest, wo wollen wir hin in dem neuen Jahr. Und das zeigt sich auch an diesem Projekt Music Creates Water. Der Spaß ist toll und der Spaß ist ernst gemeint. Aber gleichzeitig wollen wir 50.000 Euro sammeln in diesem Projekt. Aber wir möchten schon sehr hohe Ziele erreichen und dabei tanzen. Mhm. Das ist der Ansporn und das Sportliche, was Benny erwähnte.
Ganz konkret, ihr müsst euch auch auf Partner verlassen. Wenn wir jetzt ganz konkret an ein Beispiel gehen, ihr wollt einen Brunnen in Äthiopien bauen, in einem Dorf, das müsst ihr erstmal finden, das muss man erstmal benennen, da muss man dort erstmal in Kontakt kommen mit Menschen. Wie läuft so ein Prozess ab?
Ja, also meistens ist es ja so, dass wir mit Partnern zusammen Brunnen implementieren. Also wir sind selber ja eine Organisation, die nicht selber die Brunnenbohrleistung letztendlich vollzieht, sondern das mit Experten macht, mit NGOs vor Ort, mit Brunnenbohrexperten vor Ort und anderen, so dass wir da dann vor allem mittelbar damit sozusagen in Kontakt sind, wie wird das auch alles ausgewählt. Am Ende des Tages ist die maßgebliche Information immer erstmal zum Beispiel in Äthiopien, wo sind grundsätzlich die ärmsten Regionen im Land? Also wo ist die Wasserversorgung am schlechtesten? Und auf dieser Basis guckt man dann weiter rein und über den Dialog findet man dann raus, ob auch Bereitschaft da ist, dass das Projekt da angenommen wird. Das ist sehr, sehr wichtig, dass dieser Aspekt von Anfang an, die Menschen mit einzubeziehen, ist, glaube ich, etwas, was auch die Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren gelernt hat. Nicht nur einen Brunnen hinzubohren und der bleibt dann da und es ist so ein UFO und wenn er kaputt ist, kommt das nächste UFO, sondern wirklich den Menschen auch von Anfang an das Gefühl zu geben, das ist auch euer Brunnen. Ihr müsst entscheiden, wo kommt der hin. Ihr müsst vielleicht mithelfen in dem Bauen oder in dem Beschaffen von Materialien oder in anderen Themen. Und ihr müsst auch danach dafür sorgen, dass der Brunnen nachhaltig genutzt wird.
Genau. Es ist tatsächlich nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt, dass ein Brunnen angeflogen kommt und der dann da landet wie ein UFO, sondern tatsächlich ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird. Es sind Projekte, die gestaltet werden durch Sanitäranlagen, durch Handwaschanlagen und es muss nicht immer der Brunnen sein, es kann auch eine Regenauffanganlage sein oder eine Quelleinfassung. Das wird eben durch die Experten vor Ort festgestellt. Und es wäre total paradox, wenn dann hier wir Hamburger uns überlegen, ja, also wie machen wir das denn jetzt in Äthiopien? Das ist ein Ansatz, der natürlich gar nicht in Frage kommt.
Jetzt haben wir also über das Geschäft gesprochen und das ist nur ein Teil von Viva Con Agua. Wer sich mit sauberem Wasser beschäftigt, muss sich nämlich auch gleichzeitig mit sauberen Toiletten auseinandersetzen. Das ist nämlich ein ganz, ganz großes Problem auf der Welt, über das aber kaum jemand spricht. Rund 2,4 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer Toilette. Das bedeutet, für jeden dritten Menschen auf der Welt sind Klos entweder gar nicht vorhanden oder sie funktionieren nicht. Wir reden jetzt also über das andere Geschäft. Hört selbst.
Die Hüfte.
Ich glaube, ich habe da vermutlich von Geburt an verkürzte Sehnen oder so.
Ja, genau.
Und dann
natürlich.
Kam aber tatsächlich das Gespräch eben auch drauf, dass so der westliche Standard mit unseren Porzellantoiletten, die irgendwie viele Vorteile haben, aber dass es da eben tatsächlich auch Nachteile gibt und eben andere Varianten.
Genau. Da gibt es auf jeden Fall Experten. Wenn man sich da vertiefen will in dem Thema, dann ist Goldeimer genau das Richtige für Sanitärlösungen aller Art. Am Ende des Tages, was Claudia erwähnt hat, ist ja dieser Klocker, sogenannte Klocker und der Winkel. Wenn man die Beine da drauf stellt, ist dann der Winkel. Also, aber das ist dann sozusagen besser, als wenn man das dir nicht da drauf stellt oder so ähnlich. Ja? Also es geht um den Winkel.
Sie hat gesagt, dass in den Ländern es nicht so viele Hämorrhoiden gibt wie hier. Ich finde, das ist ja schon entscheidend.
Man muss nicht pressen. Also das ist auch für die Schwangerschaftsvorbereitung extrem gut. Das sagen auch inzwischen die Hebammen und die Experten, die werdende Mütter betreuen. Tatsächlich ist diese ergonomisch-physische Haltung sehr, sehr gut, um ein künstliches Pressen zu vermeiden. Und das ist bei dem Stuhlgang natürlich was nicht gesund sein kann.
Ja, also genau. Und das vielleicht aber auch sozusagen natürlich, hier kann man den anwenden oder auch nicht. Es sind ein bisschen Luxusprobleme in Anführungszeichen.
Ja, und
wenn man vor dem
generiert Geld für Projekte.
Genau, natürlich generieren wir dafür Geld, um die Sanitärversorgung in den Projekten zu verbessern, weil am Ende des Tages muss man ja sehen, dass es im Bereich Wasser, Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser, die Zahl hat sich verringert, trotz Bevölkerungswachstum, sind laut UN. Ich hätte fast gesagt, nur noch 580 Millionen. Es waren mal 1,2 Milliarden. Natürlich sind 580 Millionen auch immer viel zu viel. Aber es hat sich sozusagen halbiert in der letzten Zeit, seit Viva Con Aqua angefangen hat, ja, auch wenn wir dafür nicht alleine zuständig sind. Aber wenn man mal guckt, wie viele Leute haben keine verbesserte Sanitärversorgung, sondern sind es immer noch 2,4 Milliarden. Ja, und wir waren Ende 2017 sind wir gelaufen von Kigali nach Kampala zu Fuß. 533 Kilometer mit dem Waterwalk und haben auf dem Weg gezeltet und geschlafen auf irgendwelchen Kirchplätzen, auf irgendwelchen Schulen, in irgendwelchen öffentlichen Räumen und so weiter und so fort und haben eben auch die Toiletten benutzt, die irgendwo dort auf dem Weg dann verfügbar waren.
Wenn es denn welche gab, ich wollte gerade sagen, Ruanda, wäre ich mir nicht so sicher.
Es gibt immer irgendwo dann auch Toiletten, also es gibt, die Menschen vor Ort teilen sich ja dann auch irgendwelche, klar, viele machen auch da, das ist ja genau das Thema, Open Defecation, einfach in der Öffentlichkeit, einfach draußen, aber wir, unser Eins, versucht ja dann schon an jedem Ort irgendwo eine Toilette zu organisieren. Und nur der Zustand dieser Toiletten auf diesem Weg zwischen Kigali nach Kampala ist halt natürlich sehr eindrucksvoll, weil man einfach, also die unterschiedlichsten Vegetationen findet auf diesen Toiletten, ja, also auch unterschiedliche Tierwelten, manchmal sind es Fliegen, manchmal sind es Würmer, manchmal sind es andere, man findet nirgends irgendwelche, es gibt dort kein Papier eigentlich und natürlich auch kein laufendes Wasser, um sich danach in irgendeiner Weise die Hände zu waschen, und das ist die Realität für die Menschen vor Ort, die haben keine andere Alternative. Das heißt, das ist schon eindrucksvoll, deswegen geht es bei uns ja immer um Wash, um Trinkwasser und Sanitärversorgung und Hygiene als eine Einheit. Und Viva Con Aqua repräsentiert da natürlich eher das saubere Wasser, und Goldeimer ist dann die Experten im Bereich Sanitärversorgung.
Und es gibt auch Toilettenpapier. Kann man auch im gut sortierten
Da muss ich dich korrigieren. Es gibt kein Toilettenpapier, es gibt Klopapier. Ja, also das ist sehr wichtig an der Stelle, weil in Deutschland gibt es ja sehr viel Toilettenpapier und sehr viel Hygienepapier,
ja,
aber es gibt nur ein einziges Klopapier.
Weltweit.
Und das ist Goldeimer. Also das haben wir dann irgendwann festgestellt, nachdem wir es dann dann im Markt hatten. Witzigerweise habe ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, die Markteinführung von Goldeimer Klopapier beim Butnikowski in Hamburg. Key Market Success Factors für Goldeimer Market Launch. Auf Englisch habe ich das geschrieben. Und da kam dann raus, dass tatsächlich, also, ja, wie gesagt, jedes Toilettenpapier, was man finden kann in Deutschland, firmiert als entweder Toilettenpapier oder Hygienepapier. Und bei Goldeimer ist es halt Goldeimer Klopapier. Das heißt, es ist eigentlich das einzige echte und wirkliche Klopapier, was es gibt auf dem deutschen Markt. Ja?
Weil vorher niemand das Wort Klo auf die Packung drucken wollte, oder?
Weil das, glaube ich, eine nicht fein. Es ist dann wohl so, dass die Menschen das nicht als nicht fein genug, oder die Produzenten das als nicht fein genug. Ich weiß es nicht, warum.
Das ist auch der Ansatz von Goldeimer und auch tatsächlich das Schöne an Goldeimer, diese Enttabuisierung des Themas. Tatsächlich ist ja das Wasser sehr, sehr attraktiv zu kommunizieren und man spricht gerne drüber. Und man
sauberes,
spricht sogar,
klares Wasser, na
klar. Man spricht super gerne auch drüber, dass so viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Aber man spricht ganz, ganz selten darüber, dass die Sanitärkomponente dazugehört, von Anfang an, seit 14 Jahren.
Wenn Wasser reingeht, muss es ja irgendwo auch wieder raus. Ich bin ganz ehrlich, ja, ich kannte Viva Con Agua auch schon länger. Die Flaschen sind mir häufiger im Supermarkt oder auf dem Tisch in einer Kneipe begegnet und die Spendenaktionen habe ich auch in meiner Timeline gesehen. Wer aber Benny Adrian ist, das finde ich gerade heraus in unserem Podcast Perspektiven Menschen mit Ideen. Benny war tatsächlich schon mal bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer. Das war im vergangenen November an einem Samstagabend. Im Fernsehen lief gerade eine Quizshow mit Jörg Pilawa und es ging um verdammt viel Geld.
Ist jetzt noch eine Frage und dann also haben wir 100.000 Euro, richtig? Habe ich die Regeln so weit vollständig
Nein, noch nicht ganz. Also nicht nur eine Frage, das Schlimme ist, dass auch noch die Antwort richtig sein muss.
Ja, okay.
Also wenn die Antwort richtig ist auf die letzte Frage, hättet ihr 100.000 Euro und du hast alle Zeit der Welt. Okay? Welchen heutigen Staat betrat Christoph Kolumbus bei der Entdeckung Amerikas als erstes? Die Bahamas, Trinidad und Tobago oder die Dominikanische Republik? laut denken.
Ja, ich weiß es, glaube ich. Es müssten die Bahamas sein, bin ich eigentlich ziemlich fest davon überzeugt. Jetzt habe ich nur vor kurzem irgendwann mal gelesen irgendwo, dass er davor noch irgendwo einen anderen Abstecher gemacht hat. Aber eigentlich bin ich davor immer davon ausgegangen, es sind die Bahamas. Bin jetzt nur kurz nochmal aus dem Konzept, weil mir war so, als wäre nochmal kurz irgendwo. Aber es müssen die Bahamas sein.
Ich seppe gerne und ehrlicherweise bin ich deinetwegen hängen geblieben. Ehrlicherweise konnte ich dein Gesicht gar nicht zuordnen. Viva Con Agua kannte ich, aber da saß ein Typ und der spielte in der ARD um sehr viel Geld. Und dann hast du, und ich hab da so mitgefiebert, und dann hast du es wirklich gebracht und hast da 100.000 Euro mitgenommen. Die Frage, die ich eigentlich habe, so, wie viel Spaß macht es aber schon auch irgendwie so dann Rampensau zu sein oder so vorne mit dabei zu sein?
Naja, wenn man am Schluss 100.000 Euro gewinnt, macht das natürlich Riesenspaß. Ja? Bis man da rausgeht auf die Bühne, macht es überhaupt keinen Spaß. Und währenddessen, naja, dann merkt man irgendwann, es läuft, dann ist cool so. Aber die Aufregung oder auch letztendlich, ich meine, Blamage-Möglichkeit ist
mega
hoch. Mhm. Also man fällt da dann doch mindestens vor 4 Millionen Zuschauer zeigt man, dass man nichts weiß, wenn man da keine Frage beantworten kann. Von daher war ich schon aufgeregt vorher.
Und aber du bist ja auch hingegangen, weil du weißt, dass du ein Bleacher Jung bist. Woher hast du dein ganzes Wissen?
Was kann man da lernen? Man weiß ja auch nicht, wer es drankommt und so. Also man kann sich ja nicht wirklich vorbereiten, aber schon so ein bisschen Sweet Nonsense, Fakten irgendwie ein bisschen gelernt. Und
war was dabei, was du vorher versucht hast zu lernen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, die Final-Final-Frage, die Bahamas, wo kommt Napoleon an, als er damals 1400, ihr wisst schon wann. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ich irgendwo im Vorfeld beim Durchblättern dann auch nochmal zusätzlich aufgeschnappt habe, zum Beispiel. Das ist natürlich ein sehr schöner Moment, als dann die letzte Frage kommt und man währenddessen merkt, ich glaube, ich weiß es. Von daher, ja, es war eine Mischung aus verschiedenen Sachen, das ist echt gut zusammengekommen, aber dass wir das wirklich gewinnen am Ende war natürlich völlig nicht erwartbar und irgendwie auch wie so ein Traum, weil die Nacht davor habe ich wirklich wenig geschlafen und dass es dann so ausgegangen ist, richtig gut, alles an Viva Con Agua gespendet, naja, das hat man dann davon.
Das hat euch nach vorne gebracht. Noch dazu sagen, die Atmosphäre im Studio war gigantisch, also dieses Publikum war überhaupt nicht unsere Zielgruppe, aber wir streben diese Zielgruppe an, 50 plus. Die Spender in Deutschland sind genau in dem Alter und die waren so begeistert von der Idee Viva Con Agua, wir konnten das vorstellen und fanden das so sinnvoll, dass 100.000 Euro in die Wasserprojekte fließen und wenn du dann getragen wirst, ist ja wie bei einem Fußballspiel, die Fans, die jubeln, wenn du die Frage weißt, dann performst du halt und schießt noch ein Tor und das war einfach auch eine Komponente, die nicht zu unterschätzen
ist. Natürlich am Ende viel Glück auch dabei, dass die richtigen Fragen kommen, dass auch meine Kontrahentin im Finale dann ausgeschieden ist bei den Krokodilen, die natürlich die Augen aufhaben, beziehungsweise schließen können beim Schlafen.
Weil ja, jetzt machst du aber schon auch ein bisschen Understatement. Also wir bleiben schon dabei, dass du ein gut informierter, heller, wacher Typ bist, der sich für viel mehr interessiert als für Wasser und Klopapier.
Okay, einverstanden.
Und um es nochmal anders zu sagen, also das war jetzt eine Quiz-Show, aber du hast auch ein Bundesverdienstkreuz. Also das kriegt man jetzt auch nicht einfach so umgehängt.
Ja, das ist schon eine alte Geschichte, dass wir damals von unserem Freund Horst Köhler das dann überreicht bekommen haben. Und das haben wir auch angenommen und gesagt, wir sind Bundesverdienstkreuz, das ist irgendwie eine kollektive Auszeichnung. Und Horst Köhler kommt ja auch aus Ludwigsburg, so wie ich, von daher.
Gab's da schon Vibes zwischen euch? Genau. Abschließend nochmal, Benni. Also in diesem Podcast haben wir jetzt viel über dich erfahren, über euch erfahren. Du sagst ja auch, das ist eben nicht eine Geschichte, die du alleine hinbekommen hättest. Klar, das geht ja auch gar nicht bei der Größe, die ihr auch inzwischen erreicht habt. Nochmal zurück, Menschen mit Ideen. Was ist so dein Ratschlag für alle, die noch am Anfang stehen? Was hast du gemacht, wenn es mal unrund lief, wenn es mal Tiefen gab, wenn du mal enttäuscht warst?
Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, und es ist vielleicht dann auch banal, gerade nach dem, was wir auch hier schon alles besprochen haben, aber ist einfach wirklich das Team-Ding. Ja? Also es ist einfach total notwendig, wenn man ein Gründer ist oder eine Gründerin mit einer guten Idee, dann wird man die nicht alleine umsetzen. Und dann ist es wichtig, dass man Leute ins Boot holt, die mit einem für diese Idee einstehen, die auch durchhalten, wenn es mal brenzlig wird, weil ich habe jetzt also alle die Menschen, die irgendwas auf die Beine stellen oder eine Idee haben oder was gegründet haben oder sowas, die setzen auch Dinge manchmal einfach auf eine Karte so. Da wird es auch manchmal eng und dann muss man dabei bleiben, auch wenn es Zweifel gibt und dann sozusagen diese schwierigen Phasen auch durchmachen. Und das geht nur, wenn man zusammen ist. Von daher, das ist eine der Haupt vielleicht Ratschläge zu sagen, gucken, dass das Team stimmt, dass es eine gesunde Mannschaft ist, wo man Dinge miteinander kommunizieren kann und wo man nicht so faule, pflaumenmäßig nebeneinander rumliegt, sondern wo man konstruktiv immer wieder auch Widerstände überwinden kann.
Habt ihr noch Fragen? Fühlt ihr euch motiviert? Was wollt ihr bewegen oder kennt ihr jemanden, der auch ein tolles Projekt gestartet hat? Ich tausche mich gern mit euch aus über unseren Podcast Perspektiven Menschen mit Ideen. Entweder bekommt ihr eine Mail-Antwort oder ich setze mich gleich mit Mikrofon aufs Fahrrad, in die Bahn oder ins Auto und besuche euch. Bewertet gerne unseren Podcast und wenn ihr uns mailen wollt, podcast@ndr.de.
Perspektiven Menschen mit Ideen. Ein Podcast von NDR Info.